Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB Verlags. Heute mit einer zugegebenermaßen besonderen Ausgabe, denn wir haben heute nur zwei Gastgeber. Es ist also vielmehr ein Trio. Ob es ein Trio Infernale ist, müssen die Hörer dann selbst entscheiden. Ich begrüße Nadja Altenburg, heute aus Kapstadt, was wahrscheinlich den ein oder anderen Hörer schon jetzt neidisch macht. Ich sitze in Brandenburg, bei mir ist das in jedem Fall zutreffend mit dem Neid. Wir beschäftigen uns heute mit dem europäischen Beihilferecht und den Implikationen auf das Steuerrecht. Und unser heutiger Gast ist mit Blick auf seine Dissertation ganz sicher kein unbeschriebenes Blatt im Beihilferecht. Er ist in Stuttgart ansässig, wie mir jüngst bei einer Dienstreise nach Stuttgart ein ehemaliger Gast dieses Podcasts sagte, dem Hannover des Südens. Benedikt, du musst uns verraten, ob das zutreffend ist oder nicht. Unseren Gast vorstellen wird uns jetzt Nadja. Ich sage trotzdem hallo, lieber Dr. Benedikt Ellenrieder.
Ja, ganz herzlich willkommen, Benedikt. Mein ehemaliger FGS-Kollege, wir haben ja auch einige Zeit eng und intensiv bei den Registerfällen zusammengearbeitet. Heute geht es aber, wie gesagt, um das Beihilferecht und ich habe die Freude, dich einmal vorstellen zu dürfen. Du hast Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg studiert mit dem Schwerpunkt deutsches und internationales Unternehmensrecht in Verbindung mit Steuerrecht. Dann hast du an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster promoviert, und zwar zu dem Thema die materielle Selektivität steuerlicher Beihilfen im Sinne des Artikel 107 AEOV bei Professor Englisch. Und mir wurde gesagt, es war ein sehr umfangreiches Werk. Ich habe es selber nicht gelesen, aber es waren, glaube ich, rund 900 Seiten, die du da zusammengestellt hast. Also wenn nicht du der geeignete Gast für diese Folge bist, wer dann? Rechtsreferendariat hast du dann am Landgericht Heilbronn absolviert und nach einem kurzen Abstecher zu KPMG bist du dann bei FGS gelandet, zunächst in Bonn und jetzt im Stuttgarter Büro, wo du auch heute noch tätig bist und seit 2024 als assoziierter Partner.
Genau.
Neben diesem Lebenslauf hast du dich auch anderweitig schriftstellerisch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich nenne hier beispielhaft nur zwei. Nicht aus den Zeitschriften, sondern aus gebundenen Werken. Nämlich einmal hast du mit Jens Schönfeld an der Kommentierung Besonderheiten des EU-Beihilferechts im Schönfeld-Ditz mitgewirkt und dann auch einen Beitrag zusammengestellt, Rechtsprechung zum EU-Beihilferecht in Kahlenberg-Weiß.
Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für die Begrüßung und die Einladung von euch. Genau, das mit dem Hannover des Südens, das ist eine gute Frage. Das kann ich leider gar nicht beantworten, weil ich bis jetzt nur ein einziges Mal in Hannover war und da auch nur so ein bisschen durchgefahren bin. Und auch zu meiner Schande gestehen muss, dass ich auch gar nicht in Stuttgart lebe, sondern außerhalb, mit dem Zug einpendele. Beziehungsweise dann an manchen Tagen auch von zu Hause arbeite und quasi selber noch im Ländle so ein bisschen zugezogen bin. Wir sind das seit 2020 hier. Aber es ist auf jeden Fall hier im Umland inmitten der Weinberge wunderschön und ich habe auch an dem Weg zur Arbeit und in Stuttgart überhaupt nichts auszusetzen. Deswegen fühle ich mich auch super wohl.
Was soll man sonst auch dazu sagen? Wir wollen uns beschäftigen mit Steuern und Beihilferecht. Und den Einstieg wollen wir finden nach der Finanzkrise 2008. Denn im Anschluss stand die Überlegung in vielen Ländern auf der Agenda, das Steuersystem zu reformieren, insbesondere auch in der Europäischen Union. Es heißt dann immer ein faires und gerechtes Steuersystem, was auch immer das sein mag. Das ist ja höchst subjektiv. Aber in dem Zusammenhang wurden auch sogenannte Tax Rulings aufgegriffen. Dann entstand doch eine relativ hohe Nervosität, auch bei deutschen Unternehmen. Ich war damals noch beim Bundesverband der deutschen Industrie und auch die deutschen Unternehmen haben sich in diesem Zuge ganz schnell darüber Gedanken gemacht, gehört dazu vielleicht auch eine verbindliche Auskunft und all diese Überlegungen. Um was geht es dabei? Wie kann man es nennen, vielleicht Sonderabsprachen, die bestimmte Unternehmen mit Staaten getroffen haben, die ihnen dann vermeintliche steuerliche Vorteile verschafft haben oder verschaffen. Und hier stellte sich dann die Frage, wie sind solche Rulings vor dem Hintergrund des europäischen Beihilferechts zu beurteilen? Und da werfen wir jetzt den Ball schon das erste Mal zu dir und fragen dich, hast du auch in dieser Zeit begonnen oder schon deutlich früher dich mit dem Beihilferecht zu beschäftigen? Und war das eigentlich der finale Auslöser, dass Beihilferecht und Steuern Hand in Hand miteinander gehen?
Tatsächlich beides nein. Ich hatte angefangen, nach dem ersten Staatsexamen mich 2010 mit dem Beihilferecht und dem Steuerrecht so ein bisschen zu beschäftigen, beziehungsweise sogar schon einmal so ein ganz kleines bisschen im Studium, in der Seminararbeit noch, was war das dann, 2008, wahrscheinlich 2009 reingeschnuppert, das war ziemlich gegen Ende des Studiums. Und da war das Thema schon so ein bisschen auf der Agenda. Und dann hatte ich dann angefangen, mich eben im Rahmen meiner DIS damit zu beschäftigen. Das hat auch einige Jahre in Anspruch genommen, weil ich, wie eingangs gesagt wurde, auch nebenher gearbeitet hatte, war ich bei KPMG. Und dann habe ich, so Ende 2010 habe ich mich damit beschäftigt, oder angefangen, mich mit intensiver zu beschäftigen mit dem europäischen Beihilferecht. Und damals waren noch diese Tax-Rulings noch ein bisschen weiter weg. Da kamen die erst dann so Richtung 2014, wo die dann das allmählich aufgegriffen haben. Was ich aber mitbekommen habe in der Zeit, ist, dass diese ganze, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Dogmatik, weil der EuGH nicht so richtig dogmatisiert, aber dieser ganze intellektuelle Unterbau des Beihilferechts, der hat sich in der Zeit unglaublich schnell entwickelt. Auch bei ganz vielen Entscheidungen, die jetzt vielleicht nicht so medienwirksam ihren Weg in die Zeitungen und ins Fernsehen gefunden haben, wie die Apple-Entscheidung, sondern Entscheidungen, die vielleicht jetzt, wenn man es gerade nicht irgendwie einen Spleen hatte mit dem Beihilferecht oder eben ein gewisses Forschungsinteresse, dann ist das vielleicht eher unter dem Radar geflogen. Aber ein paar werden sich zum Beispiel auch noch erinnern. In die Zeit kam dann erste Nervosität in Deutschland auf mit dem Sanierungserlass zum Beispiel. Ob das irgendwie eine Beihilfe, halt, da hat die Kommission auch angefangen. Und da gab es dann verschiedene Entwicklungen, die, ich würde sagen, Ende der 90er Jahre, da kommen wir vielleicht auch nachher mal im geschichtlichen Kontext dazu, das was heute passiert, ist nämlich gar nicht so neu, begonnen haben, dann in den 2000ern sich beschleunigt haben. Ab 2010 ist das unglaublich krass geworden, weswegen ich dann auch tatsächlich das Projekt DIS, dieser Umfang, der genannt wurde, ja, der DIS, der ist auch dadurch entstanden, dass einfach so während des Schreibens, in den paar Wochen, wo ich dann wieder von der Arbeit quasi freigestellt habe, hat sich teilweise so viel getan, so unglaublich viel entwickelt in dieser Zeit und eben Rechtsprechung verfestigt, dass man sagen kann, dass das unglaublich dynamisch war. Und wenn ich mir eben diese jüngeren Entscheidungen jetzt anschaue, dann geht die Dynamik immer noch weiter. Es ist einfach ein lebendiges Rechtsgebiet, kann man sagen. Noch ein eigenes Rechtsgebiet.
Und wenn wir jetzt mal gedanklich einsteigen, was will denn das europäische Beihilferecht und warum braucht es das?
Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Und da macht sich eigentlich auch diese ganze Entwicklung auch historisch so ein bisschen fest an diesen Zielen. Was will das Beihilferecht? Das ist eigentlich aus steuerlicher Sicht erstmal ein Fremdkörper unglaublich wichtig für uns innerhalb der EU. Wir sind ja ein großer Binnenmarkt ohne Grenzen. Man will auch Handelshemmnisse und alles beseitigen. Und da braucht man erstmal für den daraus resultierenden auch Systemwettbewerb und auch zwischen dem Wettbewerb der Unternehmen braucht man Spielregeln. Und das Beihilferecht soll da zum einen vor allem ein gewisses, wie heißt es so schön, Level Playing Field schaffen für den europäischen Binnenmarkt. Wir haben zum Beispiel, wenn wir uns jetzt so Richtung Beihilfen, auch Subventionen jetzt anschauen, weil jetzt der Trump wieder vor der Tür steht, der hatte ja ein ganz großes Problem zum Beispiel mit Subventionen aus China und hat dann Abwehrzölle, Zölle propagiert. Bei uns ist es auch immer wieder eine Überlegung, wegen angeblich subventionierter E-Autos aus China da Zölle einzulegen. Und das geht innerhalb der Europäischen Union eben gar nicht. Also wenn jetzt hier ein europäischer Mitgliedstaat jetzt subventionieren oder Beihilfen gewähren möchte, dann könnten wir innerhalb der EU keine Zölle zum Ausgleich erheben. Das ist einer der Gründe, wieso man sagt, okay, wenn das nicht geht, diese Verteidigungsmaßnahme, dann brauche ich wenigstens Spielregeln, damit ich da eben dann faire Wettbewerbsbedingungen und so weiter habe.
Also das ist ein Mechanismus, um eben als Korrektiv für Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Europäischen Union wirken zu können.
Ja. Und das sind auch wichtige Spielregeln auch für den Systemwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten. Weil als die Urheber der europäischen Verträge so überlegt haben, wie machen wir das dann mit dem Binnenmarkt und wollen wir auch Systemwettbewerb oder wollen wir zum Beispiel auch steuerliche Harmonisierungskompetenzen mit reinschreiben? Da wollte man eigentlich schon so einen gewissen gesunden Systemwettbewerb haben. Man wollte also durchaus, dass die Leute auch oder die Mitgliedstaaten auch mit ihren Steuersystemen so ein bisschen auch konkurrieren können, weil das ja auch ein gewisser Wettlauf um das beste Prinzip ist, das sich dann herausbilden kann. Aber so Beihilfen können das eben alles auch verzerren und auch insbesondere den sogenannten Race to the Bottom herbeiführen, nämlich halt Subventionswettläufe. Wenn die einen anfangen zu subventionieren, dann müssen vielleicht die anderen nachziehen. Wir hatten das jetzt wieder im aktuellen Zeitgeschehen im Kontext gesehen, zum Beispiel im Inflation Reduction Act, durch die US-Regierung unglaublich viele Subventionen für bestimmte Industriezweige oder bestimmte auch, ja, man kann auch sagen, Gegenleistungen, das war auch ein Fordern und Fördern und weniger Gießkanne und bestimmte Zukunftstechnologien, die man da fördern wollte. Und das hat die EU unter Druck gebracht. Und weil sie eben nicht als einzelne Mitgliedstaaten mit Beihilfen reagieren konnte, musste man dann das überlegen, auf die nächste Ebene zu ziehen, nämlich die EU. Und das ist nämlich auch das Besondere beim Beihilferecht. Es ist nicht ein unbedingtes Verbot von Beihilfen, sondern wir haben die Möglichkeit, dass einerseits die EU selbst Beihilfen gewähren kann. Das fällt nicht unter den Tatbestand. Und wir haben auch die Möglichkeit für die EU-Kommission, Beihilfen zu genehmigen. Und hier gibt es eine Besonderheit. Da hat die nämlich einen Ermessensspielraum. Da ist sie nicht irgendwie auf Parlament oder Rat angewiesen. Das heißt, die hat ja auch eine unglaubliche Machtfülle. Und wenn wir jetzt dann so den Blick aufs Steuerrecht eben wenden und dann eben auch sehen, dass man auf der einen Seite natürlich auch diesen Systemwettbewerb haben wollte, aber auf der anderen Seite zum Beispiel beim Steuerrecht gesagt haben, oh, das ist quasi die Intimsphäre des Staates. Das wollen wir nur einstimmig harmonisiert haben im Grundsatz. Dann ist das hier auch mit diesen Vorbescheiden, dass wir jetzt sehen, auch so ein bisschen so die Frage, wie weit kann die Kommission gehen, selbst Macht auszuüben im Bereich des Steuerrechts? Und da schneiden sich quasi diese beiden Rechtsgebiete so ein bisschen und daraus entsteht dann eben so eine Konfliktlage von Interessen, die dann eben jetzt rechtlich, insbesondere durch die Rechtsprechung, aufgelöst werden muss. Das erleben wir gerade.
Ja, vielen Dank, Benedikt, für diesen guten Überblick. Und du hast auch schon ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen, nämlich auch die USA, die ja mit ihren Maßnahmen zur Förderung ihrer Unternehmen beiträgt. In dem heutigen Podcast stellen wir uns ja direkt diese Frage, ob nämlich Irland, Apple oder auch den anderen Unternehmen, die von bestimmten Gestaltungsmodellen Gebrauch gemacht haben, unzulässige Wettbewerbsvorteile durch Tax Rulings verschafft hat. Dem vorausgegangen sind ja eine ganze Welle von Kommissionsentscheidungen zu solchen Tax Rulings. Und vielleicht kannst du einmal die wichtigsten Entscheidungen einmal skizzieren und ja auch ein bisschen darlegen, was eigentlich die Zielsetzung der Kommission an der Stelle ist.
Gerne. Da kann ich sogar, wie vorhin schon ein bisschen angedroht, nochmal ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte. Wir hatten Ende der 90er Jahre hatten wir von der OECD so einen Bericht zum schädlichen Steuerwettbewerb. Gleichzeitig hat die EU-Kommission angefangen, bestimmte Regime, die man damals hatte, insbesondere für Holding-Gesellschaften und so weiter, dann unter dem Beihilferecht kritisch anzuschauen, hat dann im Rahmen auch des Verhaltenskodex, der dann frisch verabschiedet wurde, gegen schädlichen Steuerwettbewerb innerhalb der EU dann auch so geschaut, ist das hier alles, was hier schädlichen Steuerwettbewerb, der identifiziert wurde und unter Verhaltenskodex verboten ist, ist es auch eine Beihilfe. Dann gab es dann auch eine Mitteilung zur Unternehmensbesteuerung und dann ist so das steuerliche Beihilferecht einen ganz starken Schub bekommen. Jetzt gehen wir ein paar Jahre weiter in die heutige Zeit, beziehungsweise jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre zurück. Da haben wir auf einmal dieses BEPS-Projekt der OECD, das dann irgendwann kam. Da ging es nicht mehr so sehr um den schädlichen Steuerwettbewerb als Systemwettbewerb, sondern hat man sich dann eher die Gestaltungen von Unternehmen angeschaut und da eben ein paar Sachen gesehen, die man nicht wollte. Das war viel bei Verrechnungspreisen, das waren Double Dips, weiße Einkünfte, die einfach auch durch insbesondere halt fehlende oder nicht hinlängliche Steuerkoordinierung zwischen den Mitgliedstaaten entstanden sind und wo einfach Manöverspielraum bestanden hat, weil die Steuersysteme unterschiedlich waren. Und wieder hat die Kommission, wie damals, das Ganze zum Anlass genommen mit dem Beihilferecht, das sich ja in der Zwischenzeit auch fortentwickelt hat, wir hatten es ja vorhin kurz erwähnt, die Sachen anzuschauen, diese Web-Sachen. Es gab einen Mitarbeiter der Kommission, der hat Aufsätze geschrieben und noch und nöcher in lauter verschiedenen Zeitschriften. Da ging es darum, dass so ungefähr für jede BEPS-Maßnahme, wieso das eine Wahlhilfe ist. Wie gesagt, Verrechnungspreise, weiße Einkünfte wegen Qualifikationskonflikten und was weiß ich, was alles, fehlende Missbrauchsvermeidungsnormen oder deren falschen Anwendung und so weiter. Und hat sich das alles angeschaut und für ihn war das alles Beihilfe und dann hatte man angefangen, der Kommission das auch zu testen und hatte dann sich eben von ein paar, insbesondere halt einschlägig Verdächtigen, in der Regel kleineren Staaten, unglaublich viele Vorbescheide geben lassen. Das kann, ist also einfach Bescheide, wo vorab eine bestimmte rechtliche Behandlung eines Sachverhalts zugesagt wurde. Das wäre aus unserer Sicht zum Beispiel jetzt auch, könnte auch eine verbindliche Auskunft darunter fallen oder auch APAs oder sowas in der Richtung. Hat sich das dann angeschaut und ausgewertet, sich viel Arbeit gemacht und hatte einen besonderen Fokus auch insbesondere auf Verrechnungspreisgestaltung. Und die Länder, die da auch besonders in den Fokus geraten sind, war insbesondere Luxemburg, aber eben auch jetzt in dem Fall von Apple Irland. Und da hatte man sich dann die, unter anderem in diesen Fällen, zum Beispiel auch bei Apple, hatte man sich angeschaut, wie sieht es dann mit dem Fremdvergleichsgrundsatz aus. Und das Beihilfeverfahren läuft eben so, wenn die Kommission da irgendwie skeptisch wird, dann eröffnet sie ein sogenanntes förmliches Prüfverfahren und untersucht das dann. Dann gibt es Stellungnahmen von den entsprechenden Beteiligten, auch von den Mitgliedstaaten. Und am Schluss erlässt sie dann einen abschließenden Beschluss. Und 2014 ging das eben mit der eröffneten förmlichen Prüfverfahren mit. Und da hatten die dann nachgeschaut, wie sieht das dann hier mit dem Fremdvergleich aus bei ganz vielen Geschichten. Haben sich ja, wie gesagt, auch andere Sachen angeschaut, teilweise dann auch einen Fall von Qualifikationskonflikten. Aber klarer Fokus lag auf Fremdvergleichen. Und hatten damals aber noch gar kein richtiges steuerliches Equipment im Instrumentarium. Die haben das vor allem eher so Richtung geprüft. Da gibt es im Beihilferecht die Möglichkeit, wenn ich mich als Mitgliedstaat wie ein privater Investor verhalte, dann ist das jetzt nicht unbedingt eine Begünstigung, wenn das passt. Und da hat man davon gemerkt, von der Terminologie und so weiter, da kam die noch so stark aus der Richtung, weil es so eine ähnliche Prüfung ist, wie würde sich ein privater Investor verhalten. Und hatten dann aber bis zum Abschluss der förmlichen Prüfverfahren unglaubliches Fachwissen aufgebaut, hatten dann auch sich Leute geholt, die eben Ahnung hatten von Transfer Pricing in die Kommission. Und am Schluss, als dann in der Regel so 2 Jahre später die abschließenden Bescheide oder Beschlüsse in ein paar Verfahren erlassen wurde, dann eigentlich minutiös runtergeprüft, ob bestimmte Sachverhaltsgestaltungen auch mit den OECD-Richtlinien, insbesondere den Verrechnungspreisrichtlinien, in Einklang standen. Hatte das bis auf Randnummern von diesen OECD-Berichten runtergeprüft und dann das Ganze verrechnungspreismäßig auseinandergenommen, wie es ich als Nicht-Verrechnungspreisler auch gar nicht könnte. Und dann wieder ein paar Beschlüsse erlassen. Und das Besondere bei diesen Verrechnungspreisbeschlüssen war die Verquickung dieser steuerlichen Ebene, so OECD, Verrechnungspreisrichtlinie, Fremdvergleichsgedanke und originären Beihilferecht. Was haben die nämlich gemacht? Die haben bei diesen ganzen Beschlüssen, insbesondere eben zum Fremdvergleich, folgende Logik gehabt. Wir haben jetzt vorhin noch so ein bisschen den Tatbestand der Beihilfe ausgeklammert. Das ist auch nicht so schlimm, weil im Beihilferecht fürs Steuerrecht vor allem 2 Sachen relevant sind. Das ist die Begünstigung und noch viel mehr die Selektivität. Nur die Begünstigung bestimmter Unternehmen unterfällt dem Beihilfeverbot. Das liegt eben daran, weil man, wie gesagt, den allgemeinen Systemwettbewerb nicht blockieren will. So, und beides hat quasi als Ausgangspunkt, Begünstigung liegt nur dann vor, wenn ich von einer normalerweise zu tragenden Last befreit werde, entlastet werde, verschont werde. Und die Selektivität, da hatte man am Anfang ewig hin und her geschaut, so ein bisschen Case Law, sind das jetzt hier nur bestimmte Unternehmen aus einem bestimmten Sektor oder sowas, aber in 2000 hat sich dann entwickelt, dass man das 3-stufig prüft, nämlich erstens, ich brauche, wie bei der Begünstigung ähnlich auch, als erstes mal so einen normalen Maß der Besteuerung, das sogenannte Referenz- oder eben auch Bezugssystem. dann brauche ich eine Abweichung. Da hat sich in der Zwischenzeit das Ganze als Vergleichsprüfung quasi etabliert, nämlich ich muss dadurch abweichen, dass ich zwischen Unternehmen differenziere, die sich mit Blick auf das Ziel des Bezugssystems in vergleichbarer, rechtlicher und tatsächlicher Lage befinden. Wenn sie das tun, diese Differenzierung also besteht, dann gibt es noch die Möglichkeit der Rechtfertigung. Da trägt dann die Beweislast der Mitgliedstaat und die kann sich, wie es so schön heißt, durch die Natur oder den inneren Aufbau des Steuersystems ergeben. Da sind nur systeminhärente Rechtfertigungsgründe möglich, wie zum Beispiel, dass ich durch Pauschalisierung oder sowas die Steuer erst handhabbar mache, oder halt vielleicht auch vermeidende Doppelbesteuerung oder sowas. Also systeminhärente Anliegen kann ich da anführen, systemfremde, wie zum Beispiel Erhalt der Arbeitsplätze, nicht. Das ist explizit anders als Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, wo das Bundesverfassungsgericht da zum Beispiel sagt, der Erhalt von Arbeitsplätzen, das kann ja auch ein Grund sein. Und die sagen ja auch, Lenkungssteuer sind erlaubt. Aber diese dreistufige Prüfung, wie wir es jetzt haben im Beihilferecht, ist eigentlich so ein großes Systemreinheitsgebot. Ich muss systeminhärent differenzieren. Und das ist jetzt ein langer Weg, aber das hat die Kommission genutzt, um den Fremdvergleichsgrundsatz für alle festzuschreiben. Und zwar unabhängig davon, ob das tatsächlich im nationalen Steuersystem steht oder nicht. Wie kann das sein, fragt man sich dann, wenn das eigentlich so ein Systemreinheitsgebot ist. Das haben die dadurch gemacht, dass sie gesagt haben, okay, was ist eigentlich unser Bezugssystem? Und da ist die Tendenz in der Rechtsprechung immer weiter geworden, dass man gesagt hat, es ist in der Regel zum Beispiel das Körperschaftsteuersystem, Grundsteuersystem, gab es Urteile. Also das Steuergesetz quasi als solches. Was will das? Die Kommission ist da in der Diktion nicht ganz so so different, so wie wir jetzt vielleicht im Steuerrecht, dass man sagt, so Leistungsfähigkeitsprinzip oder sowas, sondern die sagen, Körperschaftsteuer ist Ziel, Besteuerung der Gewinne. Bisschen plumper, aber so gleicher Gedanke. Und dann haben sie gesagt, okay, so mit Blick auf das Ziel der Besteuerung von Gewinnen sind doch eigentlich diese ganzen, wie sie so schön sagen, integrierten Unternehmen, also die Konzernverbundunternehmen, in vergleichbarer, rechtlicher und tatsächlicher Lage wie die Unverbundunternehmen. Aber die Unverbundunternehmen, die haben alle Transaktionen nur zu Marktpreisen. Und die anderen, die können einfach hier ihre Bemessungsgrundlage frei gestalten. Das ist eine Differenzierung mit Blick auf das Systemziel. Und Rechtfertigungsgründe sind in den ganzen Fällen dann auch nicht vorgetragen worden. Und dann hatten die auch noch ein Urteil ein bisschen aus dem Kontext gerissen, das dann damals eben aus dieser historischen Entwicklung mit diesen Koordinierungszentren entstanden ist, wo es zum Fremdvergleich drin stand. Aber das war eine ganz fiese Maßnahme, weil nämlich auch noch bestimmte Unternehmen, bestimmte Zentren haben da total ohne Grund Erleichterung bei Cost Plus bekommen. Also das war auch mit Fremdvergleich so nicht mehr vereinbar. Aber da haben die das aus dem Kontext gerissen, ein Zitat, und haben gesagt, der EuGH sieht das ja genauso. Haben dann gesagt, wie gesagt, unabhängig davon, ob jetzt der Fremdvergleichsgrundsatz konkret drin steht, der gilt aus Gründen des Beihilferechts. Erstens. Zweitens haben sie gesagt, wie schaut man denn, wie diese marktkonformen Transaktionen zustande kommen? Ah, wie praktisch, da hat die OECD ganz, ganz viel zu geschrieben. Und das sind ja lauter Experten da drinne. Und die sind zwar überhaupt nicht verbindlich und so weiter, aber ein total gutes Tool, um zu schauen, ob das jetzt hier fremdvergleichskonform ist oder nicht. Und haben dann sogar in ihre Mitteilung dann über den Beihilfebegriff reingeschrieben, so was diesen OECD-Richtlinien entspricht, ist in der Regel deswegen auch keine Beihilfe nach unserem neuen schönen beihilferechtlichen Fremdvergleich. Hilfsweise haben sie aber noch eine weitere Argumentation aufgebaut. Weil das Ganze natürlich ein bisschen neu war, man wollte es auch gerichtsfest verpacken, also hatte man hilfsweise in den Beschlüssen dann auch geschaut, haben wir irgendwelche Anhaltspunkte für den Fremdvergleich im nationalen Recht und hat jeden Anhaltspunkt genutzt, um zu sagen, okay, hier steht auch der Fremdvergleich drin. Das heißt, das ist auch irgendwie das Ziel deines Steuersystems und das, schon aus diesen Gründen hättest du, lieber Mitgliedstaat, das entsprechend umsetzen müssen. Und so haben die mehr oder weniger die OECD-Verrechnungspreis Richtlinien, in diese ganzen Beschlüsse richtig gehen, hineingeprügelt. Wie gesagt, extrem krass unter bis auf die Randnummer zitiert, in manchen Fällen sogar auf Fälle angewandt, wo es die Verrechnungspreisleitlinien deutlich später gegeben hatte als die entsprechenden Tax-Rulings. Aber war ja egal, ist ja nur ein Hilfsmittel und gibt's ja sowieso den Fremdvergleichsgrundsatz.
Dynamische Auslegung.
Super dynamisch. Das ist einfach irgendwie so ein Exekutivding. Und genau, so war die Idee. Und jetzt sind die ersten Fälle eben vor den Gerichten angelangt. Und da werden wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Die prüfen dann nämlich dann, ob diese Beschlüsse entsprechend rechtskonform zustande gekommen sind. Und da gibt's im Detail dann ein bisschen Unterschiede zwischen den Rechtsprechungslinien, die sich jetzt beim EuG entwickelt haben und beim EuGH. Das EuG hat, soweit sich damit beschäftigt hat, dann meistens gesagt, okay, es gibt jetzt nicht sowas wie einen originär beihilferechtlichen Fremdvergleichsgrundsatz, aber so diese Denke, so die Unternehmen sind in vergleichbar rechtlicher und tatsächlicher Lage, so was diese Markttransaktionswerte angeht, das haben die teilweise geteilt und haben dann insbesondere geschaut, ob die Kommission eigentlich das richtig gemacht hat, die Prüfung des Fremdvergleichs. Und wenn sie gefunden hat, das hat sie gut gemacht, dann hat sie die dann entweder bestätigt oder wenn sie da Fehler gefunden hat, mit teilweise eben auch versucht, stark den Fremdvergleich zu prüfen, dann haben sie Kommissionsbeschlüsse aufgehoben. Und da gibt's dann eben jetzt auch die ersten Rechtsmittelentscheidungen des EuGH. Der ist, wir würden es in Deutschland sagen, Revisionsinstanz. Der prüft nur Rechtsfehler und da werden wir auch noch dazu kommen, auch nur nicht unbedingt von Amts wegen, sondern man muss das qualifiziert dann auch entsprechend rügen. Und hat jetzt in den ersten Entscheidungen gesagt, Leute, ihr habt es bei der Kommission übertrieben, soweit es prüfen konnte, muss man auch dazu sagen. Er hat nämlich gesagt, dieser Ausgangsgedanke, wir müssen ja so ein bisschen schauen, ausbalancieren, was darf das Beihilferecht eigentlich und was darf es nicht? Wir haben eben keine Harmonisierung in der Europäischen Union, aber wir haben den Beihilfetatbestand. Soweit der Beihilfetatbestand erfüllt ist, kann ich mein Recht als Mitgliedstaat darauf, meine Steuer selber festzulegen, nicht so ausüben, dass ich da eine Beihilfe draus mache. Das geht natürlich nicht. Aber die Kommission muss schon auch berücksichtigen, dass es diese Steuerautonomie in Mitgliedstaaten gibt. Und hat das dogmatisch, soweit man beim EuGH von Dogmatik sprechen kann, an der Stelle des Bezugssystems gemacht. Und das ist auch total richtig. Dieses Normalmaß der Besteuerung. Das ist eben genau das, was der Mitgliedstaat steuerautonom festlegen darf. Und da gab es dann den ersten Fall zu den Verrechnungspreisen, der angelandet ist beim EuGH, das war Fiat Chrysler. Das war auch Verrechnungspreis-Geschichte. Da ging es um ein Finanzierungsunternehmen und diese ganzen Finanzierungstransaktionen eben mit Arm's Length waren. Und da hat dann der EuGH diesen Kommissionsbeschluss und das Urteil des EuGs prüfen können. Und hat gesagt, liege es EuG, dadurch, dass du diesen Vergleichsgrundsatz hier, diese Vergleichsprüfung so stark genommen hast und hier hast du gar nicht richtig geschaut, wie eigentlich das Referenzsystem wirklich aussieht im Mitgliedstaat. Wie ist das konkret umgesetzt? Wie ist der Fremdvergleich ganz konkret im nationalen Recht verankert? Das Ganze müssen die kontradiktorisch, hat dann der EuGH gesagt, als erstes Mal bei ihrer Prüfung, wenn die ihren Beschluss erlassen, mit dem Mitgliedstaat erstmal abstimmen. Und dann darf der Mitgliedstaat eben dann sagen, wie er das sieht. Und dann hat der EuGH auch gesagt, diese OECD-Leitlinien, die auch das EuG dann als hilfreiches Tool genommen hat, für den Fremdvergleich, hat er auch gesagt, der EuGH, ey, Leute, pass mal auf, die sind vielleicht irgendwie hilfreich und es kann auch sein, dass die Mitgliedstaaten sich daran orientieren. Aber weil die Mitgliedstaaten eben ihre Normalmaß der Besteuerung festlegen dürfen, müsst ihr dann schon auch konkret benennen, wie diese OECD-Leitlinien konkret implementiert wurden.
Benedikt, kann ich da...
Super geil.
Das ist, man will dich ja gar nicht unterbrechen, weil du das ja so schön chronologisch herleitest, ja. Aber ab und an müssen wir versuchen, zwischendrin eine Nachfrage zu stellen. Das ist zugegebenermaßen bei dem Stoff gar nicht so leicht, ja. Aber ich versetze mich mal ganz kurz in die Rolle eines Steuerpflichtigen, der mit einem Staat hinsichtlich der Bestimmung von Verrechnungspreisen eine Absprache trifft. Und dieser Steuerpflichtige hat natürlich das Interesse, für sich selbst das Beste herauszuholen. Aber wir unterstellen mal, dass der Staat nicht zwingend daran Interesse hat, gar kein Steueraufkommen oder ein maximal niedriges zu bekommen. Ja? Und jetzt haben wir ja ein besonderes Spannungsfeld hier im Beihilfenrecht, dass wir einen Staat haben, der gar kein Problem hat mit dieser Verabredung, die er mit dem Steuerpflichtigen getroffen hat, aber die Kommission. Das ist erstmal schon mal so. Und wenn ich jetzt durch diese Voraussetzungen einer staatlichen Beihilfe nach 107 AEUV gehe, dann ist das klar, dass das eine staatliche Maßnahme ist und dass das Handeln der Mitgliedstaaten beeinträchtigt sein kann. Und wie du ja eben schon ausführst, die Selektivität ist das Problem. Ja, und jetzt würde ich, da habe ich, sagen wir mal, Verständnisprobleme. Ja, du sagst dann immer Bezugssystem, ja. Der Steuerpflichtige denkt doch, ja, Moment mal, der Staat hat mit mir eine Verabredung getroffen, die er vielleicht auch mit jedem anderen Unternehmen getroffen hätte. Ja, und er hat ja keinerlei Kenntnis darüber gehabt, dass das, was er mit dem Staat dort verabredet hat, in irgendeiner Art und Weise selektiv war, weil er eben, wie gesagt, denkt, wenn jetzt Apple, ich sag mal, wenn jetzt Microsoft gekommen wäre, vielleicht hätten sie mit denen genau das Gleiche getan. Ja, und ich kann da noch nicht drüber springen. Jetzt sagt man natürlich fremdüblich, ja, das muss fremdvergleichskonform sein. Das ist alles klar, aber das sind alles, sagen wir mal, ja, Begriffskrücken, die irgendwie helfen sollen, verständlich zu machen, was eigentlich aber schwer verständlich ist, ja. Aus der Perspektive des Steuerpflichtigen habe ich immer noch, sagen wir mal, Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Das mag natürlich schwer sein, wenn man jetzt medial sieht, da müssen jetzt so und so viele Milliarden, das gerne dann auch mal als zweistellige Zahl vorgetragen wird, zurückgezahlt werden. Ja, da ist natürlich sofort das vermeintliche Gerechtigkeitsgefühl so, dass man sagt, das kann ja wohl nicht sein. Ja, wie kann der Staat so viel Steuern nicht zahlen? Ja. Ich bin aber eher auf der anderen Seite, wo ich mir denke, ja, das steuerpflichtige Unternehmen hat hier eine Verabredung mit dem Staat getroffen. Darauf müsste es sich ja eigentlich irgendwie verlassen können, kann es aber nicht, weil jetzt die Europäische Kommission kommt und sagt, das ist jetzt selektiv. Der Steuerpflichtige kann das aber überhaupt nicht einschätzen. Ja, und vielleicht kannst du dazu nochmal mir helfen. Den Hörern wird das alles klar sein, aber vielleicht kannst du dazu mir nochmal helfen, über diese Brücke zu springen.
Ja, da ist so ein extrem wichtigen Punkt aufgemacht, Florian, nämlich die Perspektive des Steuerpflichtigen. Und da hast du ein Störgefühl und ich teile das total, weil der ist der große Verlierer in diesem Beihilferecht. Manchmal will er gar nicht diese Behandlung, die er da bekommt, sondern er beruft sich auf ein Gesetz und zum Beispiel jetzt die verbindliche Auskunft bestätigt jetzt einfach nur die gesetzeskonforme Lage, die er vielleicht im Antrag schon aus der Literatur und alles herausgearbeitet hat. Und dann hat er vielleicht das Problem, dass das eben aus Sicht der Kommission halt dann mit Blick auf das Gesetzesziel ist, dahinter steht dann auf einmal eine Beihilfe wird durch diese dreistufige Prüfung. Das kannst du als Steuerpflichtiger vielleicht gar nicht sehen. Das Schlimme ist, wenn alle anderen Unternehmen in der gleichen Position, jetzt Stichwort wieder Sanierungserlass, genauso behandelt wurden, weil der Sanierungserlass eben gerade dazu gedient hat, um die Verwaltungspraxis eben zu vereinheitlichen, dann kommt man jetzt nicht unbedingt auf die Idee, oder hat zumindest nicht das subjektive Gefühl, dass das jetzt auf einmal eine Beihilfe ist.
Wenn ich das fortdenke, heißt das dann, ich stelle lieber keine verbindliche Auskunft, weil diese verbindliche Auskunft könnte ja eine Beihilfe sein. Ich mach's lieber ohne, weil wenn ich es ohne mache, dann kann nur die da zugrunde liegende Regelung vielleicht eine Beihilfe sein, würde aber vielleicht nicht den Steuerpflichtigen treffen in dem Zusammenhang.
Und das ist dann eben wieder das Problem. Das ist natürlich zur Hälfte richtig. Dann ist nicht die verbindliche Auskunft die Beihilfe, sondern wenn man dann einfach das dann so gemacht hat, dass man sich gemeint hat, okay, man erfüllt jetzt den gesetzlichen Tatbestand, erfüllt ihn auch, dann wird der Steuerbescheid dann eben die Beihilfe. Weil die Gesetzesregelung, wenn die eine Beihilfe ist, dann ist deren Umsetzung im Einzelfall auch eine Beihilfe. Das ist dann die sogenannte im Beihilfe-Jargon unterscheidet man zwischen Regelung und eben Maßnahme, beziehungsweise dann Das eine ist dann quasi was generell Abstraktes, die Beihilferegelung. Deswegen, wenn man auch diese EuGH-Urteile sieht, mit Ziel der Regelung vergleichbar rechtlich tatsächliche Situation. Und das andere ist die Einzelmaßnahme. Wenn die Regelung das generell Abstrakte in der Beihilfe ist, ist deren Umsetzung im Einzelfall infiziert quasi. Ich kann dann nochmal schauen, ob es an anderen Tatbestandsmerkmalen dann scheitert, weil zum Beispiel irgendwie der grenzüberschreitende Handel nicht beeinträchtigt ist, bei ganz krass lokalen Geschichten, wenn das vielleicht jetzt hier nur eine private lokale Kita ist oder sowas. Aber ansonsten habe ich da immer ein Thema und ich kann das nicht vorhersehen und das ist schwierig für mich. Und ich habe da auch im Beihilfeverfahren nur die Rolle als Stiefkind. Das ist eigentlich zwischen Mitgliedstaat und Kommission.
Ja. Mhm. Zulasten des Steuerpflichtigen.
Zulasten des Steuerpflichtigen.
Ja, jetzt versuchen wir doch mal einzuschwenken und etwas konkreter zu werden mit Blick auf diesen Apple-Case, der ja hier jüngst entschieden wurde. Kannst du uns vielleicht ganz grob erläutern, was da für eine Struktur hinterstand und was der Jumping Point war?
Ja, gerne. Das ist ein Fall, der für die Leute, die jetzt im internationalen Steuerrecht für unterwegs sind, eigentlich die Aufteilung von Einkünften zwischen, wie sagt man so schön, immer Stammhaus und Betriebsstätte quasi angeht. So würden wir es wahrscheinlich in der deutschen Diktion sagen. Es geht um Betriebsstättengewinnermittlung eigentlich. Wir kennen ja alle Apple und die Produkte und so weiter und wissen, dass das geistige Eigentum da ja unglaublich wichtig ist für die. Und dann gibt es eben die amerikanische Apple Inc. Die hatte auch ein paar Tochtergesellschaften, unter anderem eben solche, die in Irland eben gegründet wurden und dort eingetragen waren. Die aber, und das war dann für Irland der Punkt, aus irischer Sicht nicht unbeschränkt steuerpflichtig waren. Die hatten damals sehr stark darauf geschaut, wo der, wie sie es genannt haben, der Verwaltungssitz eben liegt, wo dann insbesondere halt der Vorstand tagt. Und wenn wir jetzt hier uns oben die Apple Inc. vorstellen, dann hatten wir dann drunter die eine Tochtergesellschaft, alle 100% jeweils, die jetzt nachfolgend genannt werden, die AOI. Darunter hingen dann die AOE, die Apple Operations Europe, und dann darunter nochmal Apple Sales International. Und die beiden letztgenannten, das sind jetzt quasi mehr oder weniger eben jetzt hier diejenigen, um die sich's dreht. Die waren eben auch in Irland gegründet, aber Verwaltungssitz außerhalb. Deren Vorstände waren eben vor allem Amerikaner und sonst ganz viel in Cupertino tätig. Und die hatten aber, wie es dann im EuGH-Urteil halt, wie gesagt, der Jargon ist jetzt aus deutscher steuerlicher Sicht nicht so steuerlich, Zweigniederlassungen, würde man sagen, Betriebsstätten, waren sie auch beide in Irland tätig, die AOE und die ASI. Und die hatten ein Cost-Sharing-Agreement mit Apple in den USA. Und ein paar Leute, die jetzt mehr im internationalen Steuerrecht unterwegs sind, die kennen vielleicht die Konstruktion so ein bisschen, weil man das früher vor der Trumpschen Tax Reform viel gemacht hatte, mit Cost-Sharing quasi das IP so ein bisschen zu splitten. In der Regel waren die Rechte in den USA, die blieben auch in den USA und meistens auch noch irgendwie andere nordamerikanische Rechte in Mexiko, Kanada, sowas in der Richtung. Und wie es immer so schön hieß, Rest of World ging dann woanders hin. Und über Cost-Sharing-Agreements war das dann meistens so, dass die zivilrechtliche Inhaberschaft der Rechte blieb bei den meisten Unternehmen in den USA. Aber man hatte unentgeltliche Lizenzen dann eben gegeben an die anderen Cost-Sharing-Teilnehmer, die sich halt über die Kostenumlage an den ganzen Aufwendungen für die Rechte beteiligt haben und dafür diese Lizenz bekamen. Und damit hat man das wirtschaftliche Eigentum in der Regel auf diese Unternehmen im Ausland verlagert für diese Rest-of-World-Rechte. Und die konnte man damit arbeiten. Und wie wir es in anderen Fällen dann eben auch, deswegen gab es auch dieses BEPS-Projekt, dann gesehen hatten, da ist in den USA halt dann, kam es dann teilweise zu einer doppelten Nichtbesteuerung, da manche haben das dann über Inseln gezogen oder sowas, dann sind die Gewinne im Bermuda-Dreieck versunken, verschwunden.
Zumindest erstmal bis zur Transition Tax, die wieder ein bisschen wieder entdeckt wurden.
Ist ja nicht so, dass die Amerikaner es gar nicht besteuert hätten. Aber die hatten einfach ein ganz anderes Steuersystem als wir. Und Apple hatte das ähnlich gemacht. AOE und ASI hatten eben ja auch diese Lizenzen bekommen und Hier ging es jetzt im Endeffekt darum, ganz besonders, wo lagen die? Lagen die jetzt in den irischen Betriebsstätten oder Zweigniederlassungen? Oder lagen die anderswo, wo sie eben nicht besteuert wurden? So wie es die irischen Steuervorbescheide gesagt haben. Und damit hatte dann die Kommission eben ein Problem und hatte das dann geprüft. Und dazu hatte sie ihren Werkzeugkoffer wieder aufgemacht. Wir hatten es ja vorhin gesagt, so Verrechnungspreisrichtlinien. Hat sie geschaut, Fremdvergleich. Und da hat er auch hier die OECD ganz viel dazu geschrieben. Und außerdem hat die OECD ja noch ein Tool, nämlich diesen AOA. Für die, die es nicht kennen, da schaue ich mir jetzt so ein bisschen an, so insbesondere, wo sitzen die Leute, die da was zu tun haben mit den Rechten und wo machen, wer macht was, wo von wo aus mit den Rechten und so ein bisschen. Und dann ordnet man die Rechte dann eben eine Betriebsstätte oder einem Stammhaus zu. Das hatten die angewandt. Das wurde kritisiert von der Kommission, dass das falsch gemacht wurde.
Und hier ist also quasi dann einfach Irland schlicht und einfach zu wenig allokiert worden.
So der Vorwurf der Kommission, ne? Aber vielleicht die Frage, warum sagt Irland denn nicht wunderbar, wenn ich der Kommission folge, bekomme ich hier 13 Milliarden Steuermehreinnahmen. Was war denn die Argumentation oder das Verständnis von Irland in dem Fall?
Das Verständnis von Irland rechtlich in dem Fall war das folgende. Die haben eben gesagt, wir haben ja diesen Section 2525 ihres TCAs, das glaube ich. Und da geht es halt so ein bisschen genau um dieses Thema. Wo besteuere ich was? Bei nicht ansässigen Unternehmen. Und das ist dann so ähnlich wie in Deutschland eben auch. Nur die Gewinne, die ich quasi in der Betriebsstätte dazuordnen kann und die mit Vermögenswerten erzielt werden, die eben dieser Betriebsstätte dienen oder halt da entsprechend dann zuzuordnen sind, die können da versteuert werden. Und da haben die Iren, wurden dann angefragt von Apple im ersten Bescheid, das war 1991, im ersten Vorbescheid, wo das eben liegt und wie man das jetzt hier macht. Und haben dann eben bestimmt einen Coast Plus an Betrag vorgeschlagen 1991 und haben die Iren angeschaut, was hier jetzt so geht in Irland. Und haben festgestellt, ja, okay, sind die ganz maßgeblichen Beschlüsse und so weiter, was mit den Lizenzen passiert, das wird nicht hier getroffen, das machen die Vorstände und deswegen ist das nicht bei uns. Und wo das ist und ob das besteuert wird, das interessiert uns halt auch nicht. Wir besteuern halt diese Tätigkeiten, die hier gemacht werden. Das waren teilweise bei den einen Vertrieb, bei den anderen ein bisschen produziert. Und die Margen nehmen wir, das ist eine Tätigkeit, das machen wir mit Coast Plus, das passt. Das wurde dann 2007 nochmal ein bisschen angepasst und deren Argumentation war, das findet nicht bei uns statt mit den Lizenzen, die werden nicht hier gehalten, sondern halt beim Verwaltungssitz und das besteuern wir nicht. Und wir machen eine Coast Plus, geben uns zufrieden. Das ist die rechtliche Argumentation. Ich vermute mal, Nadja, du wolltest auch wahrscheinlich auch wissen, wieso krallt man sich nicht auch noch den Rest?
Ich würde mal vermuten, Deutschland hätte anders entschieden.
Genau, dass die manche deutschen Finanzämter oder das BZSC oder je nachdem, wer auch immer sich dann immer damit beschäftigt, da vielleicht anders vorgegangen wären. Aber da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Systemwettbewerb. Es gibt Gründe, wieso hier vor allem auch Luxemburg oder eben Irland jetzt hier im Fokus standen. Und die sind ganz einfach. Die kleinen Staaten haben im Steuerwettbewerb oder überhaupt im Systemwettbewerb in der Regel mehr zu gewinnen als zu verlieren. Auch Irland mit diesen 12,5% Steuern jetzt dafür diese Einkünfte aus Handelsgewinnen, wie es bei denen, glaube ich, so schön heißt, rentiert sich ja bei denen. Die haben unglaublichen Boom, die haben zuletzt Überschüsse gehabt. Es gibt jetzt sogar in der FAZ nachzulesen, jetzt wirklich Probleme mit diesen, mit Zinsen, glaube ich, mit mittlerweile 14 Milliarden, die jetzt kriegen, weil jetzt auch so schon total gesunden Haushalt haben und die jetzt Angst haben müssen, dass es nicht überhitzt. Für die rentiert sich das einfach, ja, kompetitiv zu sein. Die haben vergleichsweise wenig Leute, deswegen müssen die vergleichsweise wenig Infrastruktur schaffen. Und die können einfach aus dem Ausland viel mehr anziehen, als sie potenziell eigene Unternehmen zu verlieren hatten. Das rentiert sich für die. Für Deutschland ist das anders. Die haben quasi schon bei den Grundkosten hier laufen schon einen ganz anderen Betrag für die ganzen Autobahnen. Wir wollen ja auch noch die Elbphilharmonie und den BER und hier Stuttgart 21 auch noch richtig viel Geld ausgeben. Das kostet alles. Und man hat dann noch die historisch gewachsene Industrie. Man hat dann auch entsprechend zu verlieren. Und da geht man ganz anders ran. Und das ist der Grund, wieso die kleinen Staaten tendenziell eben sagen, okay, für uns rentiert sich's einfach, Apple war zuvor nicht da, Microsoft war zuvor nicht da und viele andere auch nicht.
Jetzt können wir sagen, Apple kriegt jetzt eine relativ hohe Quittung, aber letztlich ist diese immer noch deutlich geringer, als wenn sie sämtliche Einkünfte in den USA hätten versteuern müssen.
Ja.
Da würde jetzt der ein oder andere, der sagt, er ist an einem fairen und effizienten Steuersystem interessiert, sagen, na bitte, das ist doch ein ordentliches Ergebnis. Das, glaube ich, gehört natürlich zur Wahrheit schon dazu. Auch wenn letztlich, ob das jetzt intendiert war oder nicht, müssen wir gar nicht beurteilen. Aber auch mit dieser Entscheidung und dann der folgenden Rückzahlung handelt es sich immer noch um ein deutlich geringeres Steuerniveau, als wenn sämtliche Einkünfte in den USA hätten besteuert werden müssen, glaube ich. Ne? Den Punkt, glaube ich, kann man schon einmal machen. Jetzt ist das die erste EuGH-Entscheidung. Ich habe mal versucht, da reinzuschauen. Ich lade alle Hörer ein, das auch zu tun. Das ist jedoch eine wochenfüllende Aufgabe, denn die Entscheidung ist etwas länger. Und jemand, der sich sonst in der Regel mit Grundfreiheiten beschäftigt, wird sich auch in dieser Entscheidung nicht allzu schnell zurechtfinden. Denn sie sieht natürlich ein bisschen anders aus, als wenn die folgenden Vorlagefragen und dann werden die Vorlagefragen irgendwie beantwortet. Ja, aber wenn jetzt mal aus, wie soll man das am besten sagen, wissenschaftlicher Perspektive, was lernen wir zusätzlich aus dieser EuGH-Entscheidung? Ist da was Elementares dabei oder würdest du sagen, ja, so für die Zukunft lässt sich vielleicht gar nicht allzu viel daraus lernen?
Tatsächlich tendiere ich so ein bisschen zu Letzterem und du hast auch schon den Grund angedeutet. Es hat ganz viel hier mit Verfahrensrecht zu tun. Und mit der komplett anderen Ausgangslage, wie wir sie normalerweise kennen. Also die Leute, die jetzt hier Steuerrecht machen, die kennen vor allem die Vorabentscheidungsersuchen, insbesondere des BFHs. So, was bekommt man denn da eigentlich zurück vom EuGH? Der BFH stellt im Endeffekt eine gewisse Frage nach der Auslegung europäischen Rechts und kriegt dann auch die Antwort zurück, wie das europäische Recht auszulegen ist. Eigentlich will der BFH ja meistens drauf hinaus, ob eine nationale Vorschrift gegen irgendwas verstößt. Darf der EuGH so nicht beantworten, er darf nur europäisches Recht auslegen. Deswegen sagt er immer so eine Vorschrift, die wie im nationalen, im vorliegenden Sachverhalt. Und dann beschreibt er die ganz abstrakt und ist dann mit vereinbar oder nicht. Aber den konkreten Verstoß kann er schon auch nicht machen. Und hier sind wir nochmal bei viel weniger. Der EuGH konnte bei Apple nicht sagen, meines Erachtens, ob das jetzt eine Beihilfe ist oder nicht. Warum? Wir sind hier in einer ganz anderen Klageart. Wir haben ja einen Kommissionsbeschluss. Das ist im Endeffekt so eine Art Verwaltungsakt, ein europäischer Verwaltungsakt. So, und der wird jetzt angefochten durch Nichtigkeitsklage. Das geht dann zum EuG. Die Kommission sagt nun, das ist eine Beihilfe und begründet das. Und tenoriert dann gewisse Rechtsfolgen dran. Das Gericht schaut sich jetzt an, ob dieser Kommissionsbeschluss Rechtsfehler hat, die es prüfen kann und kann da auch ein bisschen als Tatsacheninstanz auch agieren. Zum Beispiel so Bestimmung nationales Recht, das ist dann so aus europäischer Sicht dann eher so Richtung Tatsache. Aber die Folgen, die ich daraus knüpfe, das ist dann wieder unionsrechtlich. Das ist zum Beispiel bei unserem Bezugssystem so. Irland hatte zum Beispiel gesagt, hier unser Section 2525 Betriebsstätten, Gewinnaufteilung, was ja die Zweigniederlassung bekommt, da ist eigentlich der Fremdvergleich gar nicht so richtig drin. Da hat das Gericht sich das angeschaut und hat gemeint, ja, okay, schön, was ihr da alles sagt, aber ihr sagt ja selber, irgendwie schaut ihr dann auch bei der Aufteilung, was macht denn eigentlich die Betriebsstätte, die Tätigkeiten, ihr schaut auch ein bisschen nach den Funktionen, ihr schaut auch ein bisschen nach den Risiken, wer trägt die Risiken, Verwaltungssitz oder Zweigniederlassung. Und eigentlich ist das hier alles irgendwie auch noch so eine Prüfung, wo ihr auch so ein bisschen schaut, was ist denn eigentlich hier so eine Markttransaktion. Also eigentlich klingt das alles wie AOA oder Fremdvergleich. Und dann springen sie halt wieder, wie gesagt, EuG hat das ja ein bisschen anders gesehen als der EuGH in den letzten Entscheidungen auf den Zug auf. Okay, ihr habt ja irgendwie schon so einen Fremdvergleich in den AOA drinne, egal was ihr jetzt hier als Mitgliedstaat behauptet. Ihr habt ja das nicht richtig bewiesen, dass es anders ist. Und haben dann runtergeprüft, was dann da abgeht, und haben aber gesagt, aber hey, im Tatsächlichen habt ihr zum Beispiel bestimmte Protokolle oder sowas hier nicht ausgewertet, die jetzt hier noch mitgeliefert wurden. Und ihr habt ja dann nur ein Ausschlussverfahren gemacht und eigentlich selber gar nicht richtig bewiesen, dass die ganzen Lizenzen über eine Zweigniederlassung sind. Und jetzt geht's weiter zum EuGH, jetzt wird das mit Rechtsmitteln angefochten. Was macht der EuGH? Der prüft wiederum, ob das Urteil so ohne Rechtsfehler ist. Und hier ist es auch mal verfahrensrechtlich nochmal eine andere Welt als bei unserem nationalen Recht. Wenn ich ja bei uns vor dem BFH gehe und Verfahrensfehler zum Beispiel rüge, dann muss ich ja schon vergleichsweise speziell benennen, aber im materiellen Recht kann ich ja einfach sagen, Verstöß gegen materielles Recht, in der Regel werde ich natürlich auch ein bisschen begründen, und der BFH, der weiß dann sowieso dann alles materiellrechtlich dann quasi selbst, das ist nicht nur der Anspruch, sondern auch der gesetzliche, der grundgesetzliche Auftrag an den BFH, das materielle Recht dann eben dann zu sagen, was richtig und falsch ist. Der EuGH funktioniert schon im Prozessrecht anders. Ich muss rügen, ich muss ziemlich präzise rügen, was rechtswidrig ist, und ich muss dann auch schauen, dass da die richtigen Parteien von den beschwerten Stellen dann auch entsprechend Rechtsmittel einlegen. Und dann gibt's dann eben diese Klagegründe, diese Rechtsmittelgründe, von denen man dann liest. Das ist dann schon ein bisschen beschwerlich. Und deswegen ist auch dieses Apple oder diese Apple-Urteile vom EuG und vom EuGH sind auch so schwierig zu lesen, weil es ist dann alles erstmal unter, die einen sagen, okay, ihr habt den Kommissionsbeschluss falsch verstanden, das ist dann quasi ein Punkt. Ihr habt natürlich vielleicht auch Rechtsfehler begangen und so weiter. Und das ist dann alles super abgeschichtet. Geht alles mit gleichem Sachverhalt so ein bisschen und viel um die gleichen Argumente, aber werden innerhalb dieser Rügen abgehakt. Und deswegen in der Schachtelung, wie diese russischen Puppen, die man ineinander stellt, die Kommission hat gesagt, was eine Beihilfe ist. Das EuG hat das aus seiner Sicht geprüft, ob das rechtmäßig ist. Und der EuGH hat geschaut, dass das EuG-Urteil rechtmäßig ist. Weder EuG noch EuGH haben deswegen so richtig gesagt, das ist eine Beihilfe nicht. Deswegen ist es schwer zu verstehen. Da würde ich auch noch mal auf die Gefahr hin, das ist jetzt ein bisschen monologisch, wird jetzt auch so ein bisschen begründen, wieso ich der Meinung bin, dass das eigentlich so gar nicht so aussagekräftig ist im Fall von Apple. Ich hatte ja schon erzählt, das EuG hat gesagt, okay, da ist schon bei euch irgendwie der Fremdvergleich drin. Und hat dann aber gesagt, liebe Kommission, ihr habt das alles ganz falsch gemacht. Wie gesagt, diese Ausschlussmethode, und da sind unglaublich wichtige Funktionen drin, dieses Apple IP und so weiter. Und das ist alles außerhalb der Zweigniederlassung passiert. Wie kommt ihr auf die Idee, liebe Kommission, das irgendwie der Zweigniederlassung anzuheften? Dann kam der EuGH und hat geschaut, ob das richtig ist. Und hat dann festgestellt, okay, diese Feststellung, dass das nationale Recht in den Fremdvergleichen AOA berücksichtigt, wurde von weder von Irland noch von Apple mit Anschlussrechtsmitteln angegriffen. Das musste der EuGH deswegen als richtig unterstellen. Dann hat er aber gesagt, dann hat die Kommission nicht gerügt, ey Leute, die haben unseren Beschluss falsch verstanden. Wir haben nicht gesagt, nur weil ihr keine Mitarbeiter und keine physische Präsenz da irgendwie habt, wo ihr behauptet, euren Verwaltungssitz zu haben, dass deswegen die Lizenzen automatisch sind. Sie haben natürlich auch gesagt, ey Leute, schaut es mal an mit den Lizenzen. Hier in Irland, da arbeiten die richtig mit diesem Eigentum, die stellen Sachen her, die vertreiben das. Die haben die Mitarbeiter und diese angeblichen Vorstandsbeschlüsse, die ihr da habt, da ist ja fast nichts drin zum geistigen Eigentum. Da hat der EuGH gesagt, okay, der Kommissionsbeschluss, liebes Gericht, da hast du einen Fehler gemacht bei der beim Verständnis des Kommissionsbeschlusses. Die haben nicht gesagt, nur weil da keine Mitarbeiter sind, sondern die haben tatsächlich von beiden Funktionen und Risiken angeschaut und festgestellt, Leute, in der zweiten Niederlassung geht was und bei den anderen halt nicht. Und jetzt kommt dann wieder der Rechtsmittelcharakter. Ihr habt dabei auch Verfahrensfehler gemacht, weil da wurden noch irgendwelche Protokolle mitgeliefert als Beweis, dass da ja unglaublich wichtige Entscheidungen außerhalb getroffen wurden. Die sind aber erst im Gerichtsverfahren gekommen. Ich als EuGH und ihr als EuG sollt aber nur prüfen, ob der Kommissionsbeschluss richtig ist. Und die Kommission muss nur das berücksichtigen, was rechtzeitig bei ihr eingegangen ist. Wenn jetzt im Nachhinein da irgendwelche Beweise drauf stützen, wo das EuG gesagt hat, das ist total wichtig, dann ist das einfach zu spät. Das heißt, schon allein deswegen könnte es ja sein, dass es vielleicht tatsächlich anders ist, aber aus verfahrensrechtlichen Gründen fliege ich so ein bisschen aus der Kurve. Und manche der Protokolle wurden anscheinend dann sogar nicht mal im Verfahren, die wurden irgendwie angekündigt und das EuG hat auch gesagt, das ist wichtig, aber die wurden anscheinend nicht mal vorgelegt. Dann hatte das EuG-Urteil schon einen Fehler. Und dann, bei dem ganz elementaren Punkt, wo wir vorhin gekommen sind, was ist die Normalbesteuerung? Das Bezugssystem. Da wurden keine Anschlussrechtsmittel eingelegt. Und dann hat der EuGH gesagt, okay, EuG-Urteil hat die genannten Fehler, ist das mal aufzuheben. Und so, kann ich jetzt selber entscheiden? Kann ich durchziehen? Der Generalanwalt hat gemeint, ja, das hier noch was, ich habe noch ganz viel offen, muss wieder zurück ans EuG. Hat gesagt, nö, eigentlich schon. Weil jetzt gilt ja, Fremdvergleich ist drin, AOA ist drin, so ist die Kommission mehr oder weniger geprüft hat. Kommission hat ihre Rechtsmittel eingelegt, die anderen halt irgendwie in dem Punkt nicht. So, und was hast du jetzt gemacht, liebes EuG? Du hast jetzt gesagt, was alles wichtig ist bei diesen Rechten und so weiter. Ja, und das sind alles Sachen, die hat unbestritten die Apple Inc. gemacht. Dann hat der EuGH gesagt, liebes EuG, du hast doch gesagt, du schaust jetzt hier nur, was hier zwischen Zweigniederlassung und Verwaltungssitz passiert. Nur die beiden sind relevant, was die machen. Was da irgendwie von der Apple Inc. gemacht wird, an ganz, ganz wichtigen Sachen. Natürlich treffen die alle wichtigen Entscheidungen, wo ein iPad verkaufen muss, ich was alles selber. Natürlich, aber es passiert eben auch nicht beim Verwaltungssitz.
Das ist für die Frage unerheblich, ja.
Es ist für die Frage unerheblich. Und dann ist diese Argumentation des EuGs, was die Kommission alles falsch gemacht hat, wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und dann hat der EuGH geschaut, okay, was bleibt jetzt übrig? Wie gesagt, Fremdvergleich AOA. Die Fehler, die der Kommission unterstellt wurden, die gab es nicht, weil das war sowieso die Apple Inc. Dann ein Selektivitätsschema auf der Prämisse runtergeprüft und haben festgestellt, dann Ausnahme, nicht gerechtfertigt.
Deckel drauf. Entsprechend hat man eben doch, kann man eben doch daraus eine ganze Menge lernen, wie man nämlich ein solches Beihilfeverfahren führt. Was jetzt, sagen wir mal, die Auslegung der Beihilfebegriffe angeht, nehme ich mal mit, ist das durchaus spannend. Der Nebel, der diese Regelung umgibt, ist aber nicht gänzlich weggepustet dadurch. Ja, aber ich habe jetzt mal verstanden, Beihilfeverfahren zu betreiben, ist eine höchst komplexe Angelegenheit und wahrscheinlich wird sich auch Apple die Frage stellen, hätten meine Rechtsberater diese Protokolle nicht früher als relevant identifizieren können.
Ist das eigentlich der Haftungsfall des Jahrhunderts? Das ist jetzt die wirkliche Frage. Ist es gar nicht steuerlich relevant, sondern ist das jetzt die nächste?
Bevor ich jetzt eine ganz, ganz fiese Klage irgendwie so wegen Verleumdung und alles am Hals habe, das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr lapidar jetzt dargestellt, um das irgendwie verständlich zu machen. Das ist im Detail extrem diffizil. Allein diese Abgrenzung, Tatsachen, Frage und Bezugssystem, das eine ist Rechtsfrage, das andere ist eine Tatsache. Die hatten, glaube ich, einfach das Problem, das war ein Pyrrhus-Sieg vom EuG. Und man hatte dann bei bestimmten Sachen wahrscheinlich dann gedacht, man hat zum Beispiel dann, die Selektivität hat man irgendwie gerügt, aber eben nicht die Definition des Bezugssystems. Eigentlich taucht das Bezugssystem auch in der Selektivitätsprüfung auf. Das ist eben alles so krass in der Komplexität geworden. Und ich finde auch verfahrensrechtlich ist das eigentlich zu komplex. Du hast vorhin die Perspektive des Steuerpflichtigen angesprochen. Als normales mittelständisches Unternehmen zum Beispiel, da sowas kannst du eigentlich kaum mehr handeln. Da bräuchtest du ein Heer, allein für diese Verrechnungspreisgeschichten brauchst du ja schon Leute, die eigentlich nichts anderes machen oder klar ihren Schwerpunkt haben.
Du kannst es im Prinzip dann nur über dich ergehen lassen wahrscheinlich. Da gäbe es jetzt noch so viele andere spannende Perspektiven, unter anderem auch, was, sagen wir mal, die USA eigentlich über solche Fälle denken. Denn nach, sagen wir mal, dem, was ich erlebt habe, ist man da durchaus sensibel, wenn andere Staaten Steuersubstrat abgreifen wollen, das unter Umständen auch in den USA besteuert werden könnte. Oder auch die steuerpolitische Perspektive. Wir haben ja, beziehungsweise wir nicht, Nadja, Eva und Matthias haben beim letzten Mal ja Frau Hay interviewt und auch die Frage gestellt, ob denn nicht die verschiedenartigen Richtlinien, die erlassen wurden, steuerpolitisch eben doch sehr, sehr einengen, die Staaten. Ja, wenn man das jetzt heute hier richtig versteht, kann man eigentlich nur sagen, ja, das mag so sein, dass die Richtlinien das tun und dass auch dass die Grundfreiheiten das tun, aber natürlich auch ganz stark das Beihilfenrecht die nationalen Staaten in ihren Handlungen beschränkt. Ja. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen wie mir, der ein oder andere Vorschlag, der gelegentlich aktuell von deutschen Regierungsmitgliedern gemacht wird, da stelle ich mir auch oft die Frage, wie ist das eigentlich beihilferechtlich zu verwerten? Aber all das werden wir heute nicht mehr schaffen. Wir müssen nämlich übergehen zu den Veröffentlichungshinweisen. Da liegt mir natürlich einer ganz besonders am Herzen, nämlich der Aufsatz von Klöhr und Vogel. Der Erstgenannte ist nämlich mein akademischer Lehrer. Die Kommentare, was das denn so gebracht hätte, lassen wir an der Stelle mal außen bei. Beihilferecht 2023 im Überblick, IWB 3 2024, Seite 128, fortfolgende. Und in der IWB 21 2024, welche am 15.11. erscheint, bis dahin schafft es hoffentlich auch der Podcast sozusagen in Ihre Ohren, schreibt Philipp Moser über die Apple-Entscheidung Zankapfel staatliche Beihilfe. Das ist schön zu lesen, dass der Philipp weiterhin zum Steuerrecht schreibt, auch wenn er, sagen wir mal, nicht mehr der Steuerabteilung des Bundesverbands der deutschen Industrie angehört. Jetzt, Nadja, müssen wir noch zu den Schlussfragen kommen. Ich muss aber eine Sache ergänzen, die ich vorhin vergessen habe, nämlich warum sind Eva und Matthias nicht dabei? Weil sie im Urlaub sind. Die Eva macht nämlich eine Fernreise, die ist aus München nach Österreich gefahren und der Matthias wandert auf Kreta. Jetzt macht Nadja die erste Schlussfrage.
Genau, unsere berühmt-berüchtigten Schlussfragen, lieber Benedikt. Registerfälle oder Beihilfenrecht?
In der praktischen Tätigkeit habe ich zurzeit gerade mit den Registerfällen mehr zu tun. Beihilferecht zuletzt, das hatte ich auch wieder ein bisschen, aber Registerfälle, das ist einfach unglaublich viel nach wie vor.
Und du liebst es und fühlst es. Oder was ist die Antwort? Deswegen Beihilferecht, oder?
Ja, er betreibt beides gern. Jetzt haben wir nochmal die Frage, die wir am Anfang eigentlich, hast du die schon beantwortet? Hannover oder Stuttgart?
Ach, zum Entdecken würde mich Hannover tatsächlich sehr reizen. Aber beurteilen kann ich nur Stuttgart. Deswegen ist das für mich ist entweder oder Frage.
Das exotische Hannover. Und die letzte Frage: Espresso oder Cappuccino?
Espresso. Sowas von Espresso. Hier, das habt ihr nicht gesehen, aber ich habe hier zwei Tässchen vertilgt, während wir gesprochen haben.
Zwei. Wow. Sehr schön. Dann danke ich dir ganz
schön.
Denkst davor und du zitterst nicht. Wahnsinn. Echte Toleranz. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Benedikt. Ich weiß, du bist arbeitstechnisch eingespannt, aber auch familiär. Von daher wissen wir es sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit heute genommen hast und wirklich diesen umfangreichen Einblick in das Beihilfenrecht gewährt hast, was, wie die Hörer sicherlich gemerkt haben, ja auch nicht ganz leicht zugänglich ist. Ne? Also gerade so als Steuerrechtler. Florian sagte auch in der Vorbereitung, ich wollte dieses Urteil nochmal lesen, aber das hat ja 100 Seiten. Also es ist eben ganz anders als das, was der normale Steuerrechtler so kennt und womit man umgeht. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du das so gut für uns erklärt hast und auch so ein bisschen historisch eingeordnet hast, in den Kontext gesetzt hast. Das war wirklich sehr informativ. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge an textquartett@nwb.de und wünschen einen ganz schönen Nachmittag.
Tschüss, ciao.
Tschüss.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB-Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.